Ja, Thema Old but Gold, oder ihr kennt ja auch mittlerweile viele von euch meinen deutschen Titel Grau aber schlau. Ja, ist jetzt nicht gerade eine wörtliche Übersetzung davon, das gebe ich zu, aber ich fand es einfach lustig. Und wenn wir jetzt in unserer Predigtserie über Lebensphasen, über Alter reden, dann ist das natürlich eine Definitionssache. Keine Ahnung, ab wann das anfängt. Ne? Wenn ich in der Jugendkirche bin, dann sagen sie immer schon, dass ich auch alt bin. Also Jürgen und ich haben geschwitzt am Freitag im Gottesdienst. Wir sind ja auch gesprungen und so weiter in der Jugendkirche. Wir waren da zu Besuch als Ältesten. Und dann sagt Esther doch tatsächlich zu mir, das liegt am Alter. Das ist ja also unglaublich, gell? Also die jungen Leute. Aber wenn wir vom Thema Alter reden, dann ist das jetzt eigentlich keine Predigt, die dich ausgrenzt, wenn du dich nicht alt fühlst. Weil lass mich dir eins verraten, die einen sind alt, die anderen sehen alt aus und die Dritten, die Letzten, die werden irgendwann mal alt sein. Wir sitzen da alle in einem Boot, das ist ein Thema, was uns alle angeht. Und es geht am Ende, alle sagen mir das, die alt sind und mit denen ich rede, die ich besuche, alle haben mir immer gesagt, es ging so schnell. Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin irgendwie morgens aufgewacht und ich war alt. Und es ging manches nicht mehr so und so weiter. Wir sitzen da alle in einem Boot. Old but gold, was heißt das eigentlich wirklich? Old but gold heißt so viel wie alt, aber genial. Alt, aber bewährt. Alt, aber begehrt. Alt, aber voller Charme. Das ist doch genial. Es geht tatsächlich um etwas, was so etwas wie ein Klassiker ist. Wir sagen, ja, das ist irgendwie mal vor längerer Zeit entstanden, aber man will das immer noch. Das ist immer noch gesucht, immer noch gefragt, immer noch bewundert. Alt, aber klassisch, oder? Es ist auf eine gute Art und Weise gealtert. Es besitzt immer noch Schönheit. Es nimmt im Grunde sogar verglichen mit allem anderen so an Schönheit zu. Und das finde ich stark. Und tatsächlich dieses geflügelte Wort im Englischen, old but gold, oder besonders die Amis benutzen das ja, also müsste man in Wirklichkeit sagen, im Amerikanischen, das bedeutet so viel wie, dass etwas auf eine gute Art und Weise gealtert ist und deswegen begehrenswert ist. Okay? Und ich glaube, das ist eigentlich Gottes Plan für dein und für mein Leben. Gott wünscht sich, dass wir auf eine gute Art und Weise altern. Und ich meine, wenn du ältere Menschen triffst, dann merkst du, dass nicht alle auf eine gute Art und Weise gealtert sind. Manche sind nervig, manche sind schwierig, manche sind wie Wachhunde, sitzen vor ihrer Hütte und bellen jeden an, der vorbeiläuft. Ne? So, ihr kennt das vielleicht auch. Und dann triffst du aber andere alte Menschen und du sagst, boah, das ist so schön, mit denen zusammen zu sein. Junge Leute scharen sich um die. Junge Leute fragen solche Menschen, erzähl uns deine Geschichte. Erzähl uns, wie du durchs Leben gekommen bist, weil sie irgendwas spüren bei denen, was sie klasse finden. Alte Dinge, viele davon sind gut. Ja? Also ich meine, für uns Männer, so ein Oldtimer, ja, das wäre schon was irgendwie. Oder so ein, ich würde gerne, ey, so einen alten Schreibtisch, muss ich sagen, der hätte ich richtig, das würde mich richtig inspirieren, daran zu arbeiten. Das ist so für mich so ein kleiner Traum immer, weiß ich, ob er jetzt so aussehen müsste, aber ein alter Schreibtisch. Oder meine Frau hat mir gesagt, für eine Frau könnte das sowas sein, dass man ein Schmuckstück vielleicht erbt von der Großmutter, dass so über die Generation weitergereicht wird. Und du siehst diesen Ring vielleicht an, der hat schon Gebrauchsspuren, ja, der ist gelebt worden sozusagen. Aber es hat irgendwie was. Diese Art, old but gold, das ist eigentlich, was wir meinen, okay? Wir kennen das auch, ja, also Whisky oder Wein, je älter, desto besser und desto teurer. Ne? Also in diese Richtung möchte ich mit euch unterwegs sein. Old but gold. Und wir wollen direkt in den Bibelvers einsteigen, und zwar im Psalm 127. Das ist ein richtig, richtig cooler Psalm. Und mein erster Gedanke, der lautet eigentlich jetzt grau, aber geliebt. Grau, aber geliebt. Und wisst ihr, diese Predigt ist besonders für die Älteren, und ob du dich da jetzt angesprochen fühlst oder nicht, das überlasse ich dir. Aber er ist eigentlich für jeden von uns. Okay, jeder von uns wird hier heute was mitnehmen können und jeder wird wirklich was ganz Wichtiges für sein Leben auch lernen. Wir lesen mal den ersten Abschnitt. Da heißt es, es ist ein Wallfahrtslied von Salomo. Und das geht so: Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergeblich daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergeblich. Vergeblich ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch später niedersetzt, das Brot der Mühsal esst, also irgendwie einen taffen Tag habt in euren Jobs, So viele oder so viel gibt Gott, gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Seltsam, okay? Seltsam. Manche Dinge sind vergeblich, 3 Stück. Und dann heißt es auch noch, der Herr gibt seinen Geliebten im Schlaf. Da denkst du dir ja nur als Vater oder als Mutter, das dürfen manche jetzt nicht hören. Ja? Also das ist genau die falsche Botschaft. Mag für alte Leute gut sein, aber die Jüngeren dürfen das nicht so hören. Ja? Euch gibt der Herr nicht eure guten Noten im Schlaf und so, aber dazu kommen wir noch. Worum geht's hier? Oder sagen wir mal so, um wen geht's eigentlich in diesem Psalm? Es geht hier eigentlich um mehrere Lebenssituationen, die in diesem Psalm abgebildet sind. Und zwar eigentlich geht es einmal um einen Mann und seine Familie. Denn Haus steht immer im Hebräischen und auch in der Bibel immer für die ganze Familie. Ja? Und das ist auch etwas, was hier ganz klar durchschlägt. Der Salomo, dem ging es um sein Haus, um seine Nachfolger, um seine Familie und wie das auch weitergehen wird, irgendwie mit dem Königreich in Israel, um seine königliche Dynastie, wenn man so will, auch irgendwo. Und dann war Salomo ja auch ein König, der ganz viel gebaut hat. Also wenn der hier sagt, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen die Erbauer umsonst, ja, dann weiß der, wovon er redet, denn er hat 7 Jahre lang am Haus Gottes gebaut, dem Tempel in Israel damals. Und dann übrigens in 1. Könige 6 und 7, in Kapitel 6 wird beschrieben, wie der Bau des Tempels abgeschlossen wird. Und dann in Kapitel 7 heißt es, aber an seinem eigenen Haus baute Salomo 13 Jahre lang. Also witzigerweise, der hat 7 Jahre am Tempel gebaut, aber sein eigener Tempel, so würde ich es mal ausdrücken, dem hat er 13 Jahre gegönnt und wir merken schon so eine leichte Unschärfe da drin und ein Ungleichgewicht. Und das, glaube ich, ist auch was Gott gar nicht so schön fand. Aber das ist sicher etwas, was hier in diesem Psalm mit reinspielt. Und dann eine dritte Ebene noch, und zwar dieser Psalm, der wurde irgendwann mal vom Volk Israel an der Stelle im Buch der Psalmen platziert, wo er jetzt steht, nämlich an Stelle 127. Ja? Und das hat eigentlich sozusagen das Volk Israel gemacht, als sie aus dem Exil von Babylon zurückgekommen sind. Da haben sie diesen Psalm an diese Stelle gesetzt und gerade an dieser Stelle oder in dieser historischen Situation, da war ihnen dieser Psalm auch so wichtig, denn die kamen zurück und die mussten alles wieder aufbauen. Ja? Und das musste alles auch irgendwie dann halten. Die waren umgeben von Feinden und so weiter und es war für sie was ganz Reales, ja, dass der Herr das Haus bauen muss und dass der Herr die Stadt bewachen muss. Das war für die was ganz Reales, weil die wirklich bedroht waren und weil die ganz viel eben wieder aufbauen mussten. Also das sind die ganzen Ebenen, die da mit reinspielen. Einfach mal nur so vom Hintergrund, das finde ich interessant, okay? Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich so die Kernbotschaft von diesem ersten Gedanken, grau, aber geliebt, von dem, was wir hier gelesen haben. Und ich glaube, man kann es so zusammenfassen, immer grauer, immer schlauer, ich vertraue auf den Erbauer. Okay, das könnt ihr jetzt nochmal alle mit mir sagen. Immer grauer, immer schlauer, ich vertraue auf den Erbauer. Danke, ihr seid gut. Nummer 1 ist eigentlich das, was wir hier lesen. Ah, da machen wir nochmal zurück, das war zu früh. Wir haben gelesen, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die Bauleute vergeblich. Wahnsinn, was für eine Aussage, ja? Das heißt, wir bauen etwas auf, wir sind auch aufgerufen zu bauen. Tatsächlich, ein Haus baut sich nicht umsonst, auch eine Familie baut sich nicht umsonst, auch ein Land wird nicht umsonst oder einfach, ja, ohne dass es Kraft kostet, dass es Arbeit kostet, aufgebaut und auch nicht erhalten, ohne dass sich Menschen da rein investieren. Nein, ganz sicher nicht. Aber die Botschaft ist die, wir mögen etwas aufbauen, aber Gott ist der dafür sorgt, dass es wirklich entstehen kann. Gott ist der die Entscheidung getroffen hat. Gott ist der die Erlaubnis gibt, dass ein Haus gebaut wird, dass eine Familie entsteht, dass eine Nation entsteht oder ein Königreich in der Vergangenheit. All diese Dinge. Gott ist eigentlich der sozusagen dahinter steht. Weißt du, wenn du selber ein Haus hochziehen würdest, dann könntest du vielleicht auch noch sagen, ja, ich meine, brauche ich da wirklich Gott dafür? Ne? Also das würde ich auch irgendwie noch hinkriegen. Naja, also wenn du deutsche Handwerker und was da alles schief gehen kann, dann würde ich sagen, man braucht auf jeden Fall Gott dafür. Ne? Wie viele Neubauruinen gibt es, die man eigentlich direkt wieder abreißen könnte, weil alles daran irgendwie falsch und schlecht gemacht worden ist. Da kommt Wasser rein, da gibt es Risse und all diese Dinge. Da gibt es ja immer schreckliche Reportagen, finde ich, irgendwo im Fernsehen, wo man sich sagt, ich will auf keinen Fall bauen, weil ich keine Ahnung habe. Ne? Und mit mir könnte man alles Mögliche machen. Also selbst da. Aber wenn wir dann verstehen, dass mit dem Haus auch die Familie gemeint ist oder ein Land oder auch natürlich das Haus Gottes, was auch die Kirche ist, die Gemeinde ist, dann ist uns völlig klar, wir können alles Mögliche tun, aber wenn Gott nicht seinen Segen darauf gibt, wenn Gott nicht seine Kraft da reinpumpt, wenn Gott nicht sein Leben da hineinfließen lässt, dann wird es alles nicht funktionieren, oder? Wir mögen etwas bauen, aber der eigentliche Erbauer, der eigentliche, der entschieden hat, dass etwas wirklich entstehen darf, das ist Gott selber. Und dann ist der zweite Gedanke, das zweite, was gesagt worden ist, wenn der Herr die Stadt nicht baut, wenn wir Dinge aufgebaut haben irgendwann mal, oder in unserem Leben, dann gewinnen wir die lieb. Und wir wollen die beschützen, oder? Wir wollen unsere Familien beschützen. Wir wollen, dass unsere Kirche gut dasteht. Wir wollen auch, dass es unserem Land gut geht. Und wir alle haben Angst, was könnte da passieren in der Zukunft? Wohin geht die Reise in Europa oder auch in Deutschland im Speziellen? Wohin geht die Reise auf der ganzen Welt? Aber wir merken auch da, oder? Wir können uns unsere Gedanken machen. Wir können uns Sorgen machen. Wir können Pläne schmieden. Aber wir haben die Zukunft nicht in der Hand, oder? Und wir können die Nachrichten anschauen, wir können wählen gehen, wir können mitdiskutieren, wir können Politiker werden. Aber uns ist allen klar, wenn Gott nicht eine Zukunft für Deutschland hat, dann gibt es keine Zukunft für Deutschland. Wenn Gott nicht bewacht, dann ist alles vergeblich. Oder Gott ist derjenige, der Dinge erhält. Und er ist auch derjenige, dem nichts entgeht und der eine Lage auch unter Kontrolle hat. Als Gott im Alten Testament den Mose beruft und ihm sagt, du gehst jetzt nach Ägypten und befreist mein Volk durch meine Kraft, dann ist es interessant, wie Gott das einleitet. Er sagt in 2. Mose 3, 7 bis 8, sagt er, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will sie aus diesem Land herausführen, und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Da ist kein Mensch, der die Entscheidung getroffen hat, jetzt wird das Volk befreit. Gott selber ist der, der die Hand über seinem Volk hält. Gott selber ist der große Beschützer. Gott selber ist der Wächter. Gott selber ist der, dem nichts entgeht. Er weiß, wo wir sind. Er weiß, was wir erleiden. Er kennt unser Schreien, unser Heulen, unser Jammern. Er weiß es. Und es gibt einen Punkt in unserem Leben, wo er auch eingreifen wird. Gott ist der Wächter. Und dann heißt es auch noch, vergeblich ist es für euch, dass ihr früh aufsteht und spät zu Bett geht und euer Brot mit Mühsal esst. Interessant, oder? Gott ist kein Freund der Workaholics. Gott würde einem Workaholic sagen, einem, der süchtig ist nach Arbeit, einem, der süchtig danach ist, alles perfekt zu machen, Vorsorge für alles zu treffen, und zwar ohne Maß, ohne Ende. Ja? Das wäre kein Freund Gottes. Gott würde so jemanden sagen, du bist ungläubig, du vertraust mir nicht. Du denkst, dass es alles mit dir zu tun hat. Du denkst, dass du irgendwie deinem Leben Sicherheit und Halt und all diese Dinge gibst und sagst, das ist aber nicht mein Plan für dich. Was sage ich damit? Sollen wir nicht hart arbeiten? Sollen wir nicht fleißig sein? Garantiert, dafür sollen wir, glaube ich, bekannt sein als Christen. Dass wir unser Bestes geben, da wo Gott uns hingestellt hat, einfach weil wir Christen sind, weil wir es für Gott tun. Wir tun es am Ende nicht für einen Arbeitgeber, wir tun es nicht irgendwie für Geld, für all diese Dinge. Wir tun es, weil wir Jesus lieb haben. Deswegen sind wir fleißig, deswegen geben wir unser Bestes. Auf jeden Fall. Aber es darf nicht grenzenlos sein. Das ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Sondern wer wirklich mit Gott unterwegs ist, der kann, nachdem er wirklich sein Bestes gegeben hat, und sein Bestes ist immer auch ein Gleichgewicht, ja, zwischen Familie, Beruf, Freizeit, Erholung und so weiter. Du gibst nicht dein Bestes, wenn du nur arbeitest. Du zerstörst das Beste, was du hast. Das ist die Wahrheit. Und weißt du, jemand, der Glauben hat, der kann irgendwann, nachdem er gearbeitet hat, sich auch hinsetzen und sagen, jetzt liegt es an Gott. Ich habe jetzt keine Aktien mehr da drin. Entweder Gott schenkt jetzt, dass es funktioniert, oder es wird nicht funktionieren. Weißt du, ich glaube, für so einen Landwirt ist es was ziemlich Greifbares. Der macht, was er kann, ja, der ist auf dem Feld unterwegs, der bereitet das Feld vor und dann sät er aus und dann er düngt und er gibt Wasser auf das Feld und alles Mögliche. Aber irgendwann muss er nach Hause gehen und muss sagen, jetzt liegt es nicht mehr an mir. Ja? Ich habe das Wetter nicht in der Hand. Ich habe nicht in der Hand, dass nicht eventuell ein Feuer kommt und meine Ernte vernichtet, wie es in Australien immer wieder uns erzählt wurde, dass es da ständig passiert, ja, und dann stehen sie ohne irgendwas da. Ich glaube, für so eine Gesellschaft damals war das was sehr, sehr Greifbares, dass sie sagten, ja, tatsächlich, hey, nur mit unserer Arbeit allein rocken wir den Laden hier nicht. Wenn Gott am Ende nicht auch irgendwie uns beschenkt, dann haben wir vergeblich gearbeitet. Und das ist so cool, oder? Du bist am Ende tatsächlich nicht verantwortlich dafür, dass alles zusammenpasst und funktioniert. Du arbeitest, aber Gott schenkt den Erfolg. Und deswegen darfst du auch wissen, das ist doch so stark, obwohl du in einer kaputten Welt lebst, musst du dich nicht kaputt machen. Du darfst Gott deine Zukunft anvertrauen, das, was du nicht beeinflussen kannst. Du darfst ihm vertrauen, dass er vorsorgt und dass du gar nicht für alles vorsorgen musst und auch gar nicht für alles vorsorgen kannst. Weißt du, und deine Sorgen, die müssen nicht der Strick sein, mit dem du am nächsten Baum endest. Das ist nicht Gottes Plan für dich. Und interessanterweise, als ich diesen Satz so geschrieben habe, war so die Frage in meinem Herzen, ob heute Morgen jemand da ist, der tatsächlich diesen Plan hat, sich zu erhängen. Und ich will dir sagen, falls du heute Morgen hier bist und es sein solltest, warum auch immer, weil du keine Perspektive hast, weil dein Leben nicht so gelungen ist, wie du es dir vorgestellt hast, lass mich dir sagen, dein Leben ist in Gottes Hand. Und er hat auch eine Zukunft für dich. Auch da, wo du vielleicht gerade denkst, es ist finanziell, es geht alles nicht auf, ich muss irgendwie nur noch raus hier aus der Nummer und aus diesem Leben. Gott hat eine Zukunft für dich. Also was ist die Botschaft von diesen ersten beiden Versen? Tu, was du kannst, aber tu nicht so, als ob du alles kannst. Das ist, glaube ich, so eine Herzenshaltung einfach dabei. Ja? Tu, was du kannst, aber rechne mit dem, der wirklich alles kann. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied, den wir einfach hier mit reinnehmen dürfen. Und ich glaube, hier geht es wirklich um dein Herz, oder? Gott, der sieht nämlich in dein Inneres hinein, und er weiß, ob du nur aus Selbstvertrauen lebst oder ob du wirklich ihm vertraust. Und an der Stelle, wenn du wirklich dir oder die ganze Last des Lebens nur auf deine eigenen Schultern legen möchtest oder nur selber tragen möchtest, es wird dich kaputt machen. Aber wie schön, wenn wir wissen dürfen, der eigentlich meine Existenz garantiert, ist Gott. Das ist etwas wirklich zutiefst Entspannendes, etwas, was uns Frieden geben darf. Und ich finde es so genial, wie der Psalmist das hier ausdrückt. Ja? Er sagt, hör mal zu, Gott gibt seinen Geliebten so viel, sogar im Schlaf. Mit anderen Worten, wir dürfen wirklich wissen, dass Gott sich da noch kümmert, wo du nicht mal mehr Bewusstsein hast, wo du schläfst und gar nichts mehr mitkriegst. Auch hinter den Kulissen, da, wo du Dinge nicht beeinflussen kannst, Gott zieht die Fäden für dich und mich. Warum? Weil wir seine Geliebten sind. Das ist das Evangelium. Verstehst du, was ich meine? Wir laufen nicht wie alle anderen Menschen durch diese Welt. In Computerspielen, da gibt es immer so Cheatcodes. Ja? Also du kannst das Computerspiel beeinflussen, indem du quasi betrügst. Ja? Manchmal denke ich, also verstehst du, Gott ist tatsächlich so jemand, der das Spiel beeinflussen kann. Der etwas tun kann und der uns auch Möglichkeiten geben kann, die sonst keiner hat in dieser Welt, einfach weil er der Herr des Spiels ist, okay? Und wie ist es an dieser Stelle? Heißt das, wir können uns zurücklehnen und müssen gar nichts tun? Nein, die Frage habe ich schon beantwortet. Ich will es mal so ausdrücken. Nein, wir dürfen uns zurücklehnen, während wir etwas tun und wenn wir etwas getan haben. Verstehst du schon, während du Dinge tust, darfst du innerlich ein Stück weit dich zurücklehnen und sagen, es liegt an Gott. Und wenn du es getan hast, darfst du dich erst recht zurücklehnen und sagen, jetzt liegt es an Gott. Und ich glaube, das ist einfach so dieses Spannungsverhältnis, was wir hier sehen. Und weißt du, wir dürfen sogar wissen, selbst in Momenten, wo wir nicht genug getan haben, Denn das ist ja auch eine Wahrheit, oder? Wir alle sind auch untreu mit den Dingen, die Gott uns anvertraut hat. Es ist tatsächlich so, manchmal tun wir nicht genug. Manchmal sind wir nicht, schätzen wir das nicht wert, was Gott uns gegeben hat. Wir sind untreu mit den Dingen, die wir tun sollen. Aber selbst da dürfen wir wissen, weil wir Geliebte Gottes sind, selbst wenn wir untreu sind, ist er immer noch treu. Okay? Unsere Untreue ändert nichts an seiner Treue. Immer grauer, immer schlauer, ich vertraue auf den Erbauer. Für die Älteren, euch möchte ich bewusst noch ansprechen. Weißt du, ihr seid jetzt an einem Punkt in eurem Leben angekommen, wo du nicht mehr Dinge aufbaust vielleicht, sondern wo du mehr loslassen musst. Und ich will dir sagen, vertrau auf Jesus, dass er deine Familie bauen wird, dass er sich in deine Familie investieren wird, dass er deiner Familie begegnen wird. Vertrau auch darauf, wenn du jetzt nicht mehr die erste Geige spielst in der Gemeinde, in der Kirche, dass Gott auch seine Gemeinde bauen wird, wie er es über Jahrtausende getan hat. Und wenn du auf dieses Land und diesen Kontinent schaust und das Gefühl hast, das ist ja gar nicht mehr mein Land, das ist gar nicht mehr das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Was ist los mit dieser verrückten Welt? Da darfst du wissen, dass er auch die Zukunft in seiner Hand hat. Der, der gestern alles im Griff hat, der wird auch morgen alles im Griff haben. Und ich wünsche mir gerade für euch älteren Geschwister, ich möchte euch so ermutigen, seid doch Träger der Hoffnung und habt doch diese Identität von Geliebten, von Menschen, die loslassen können, weil sie wissen, jetzt, wo ich nicht mehr dran bin, da schenkt es Gott im Schlaf und er tut jetzt den Teil, den ich nicht mehr tun kann und auch nicht mehr tun muss. Werdet doch Träger der Hoffnung. Und wisst ihr, es wird hier gesagt, Gott gibt seinen Geliebten im Schlaf. Wer ist denn ein Geliebter? Derjenige, der sich in Jesus lieben lässt. In Römer 1, Vers 7 schreibt Paulus an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jeder, der eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, ihm sein Leben anzuvertrauen, Vergebung für alle Schuld von ihm zu erhalten und auch ihn Herr nennt, ihm den Herr sein lässt über seinem eigenen Leben, der ist ein Geliebter in Gottes Augen. Wer sich von dem geliebten Sohn lieben lässt, der ist ein Geliebter in Gottes Augen und um den wird Gott sich kümmern. Und ich weiß, dass es Momente gibt in unserem Leben, wo es sich nicht so anfühlt, aber lass dein Gefühl dich nicht darüber täuschen, dass du immer noch ein Geliebter Gottes bist und bleibst. Ein zweiter und schon letzter Gedanke. Grau, aber gesegnet, okay? Grau, aber geliebt, grau, aber gesegnet. Man könnte auch Neudeutscher sagen, grau, aber beschenkt, okay? Und das ist etwas ganz Fantastisches, da lesen wir direkt weiter. Dieser Psalm ist schön kurz. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Das gefällt mir so richtig cool. Ja. Ist schon irgendwie interessant. Gerade eben hat Gott irgendwie noch davon gesprochen, dass es auf ihn ankommt und er baut das Haus und er bewacht die Stadt. Und er ist derjenige, der sozusagen Arbeit fruchtbar macht, dass es auch wirklich am Ende funktioniert, dass wirklich auch sozusagen ein Erfolg irgendwie auch mit unserer Arbeit dann zu uns kommt. Dafür ist Gott irgendwie zuständig. Warum redet er jetzt plötzlich von Kindern? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Naja, erstens ist das mit den Kindern eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, dass wir zwar unseren Teil tun, aber Gott das Eigentliche tut, oder? Weil wenn du ein Kind willst, dann tust du zwar was, aber du hast es nicht in der Hand. Ja? Ganz viele, auch in unserem Land, haben das irgendwie auf eine ganz dramatische, traurige Art und Weise erlebt, weil sie keine Kinder bekommen können, obwohl sie es wollen. Und ja, selbst wenn du deinen Teil tust, was da kommt am Ende, liegt in Gottes Hand. Das suchst du dir nicht aus. Ja, du bist nicht derjenige, der das Erbgut irgendwie zusammenfügt, so von den Vorfahren und von dir selbst und du entscheidest nicht, was da am Ende rauskommt. Manchmal guckst du deine Kinder an und sagst, ist der wirklich von mir? Ja, also, nee, weil sie so erfrischend anders sind als man. Und du merkst dann auch doch irgendwann wieder die Ähnlichkeiten und so weiter. Ne? Aber es gibt auch eine Menge Unterschiede. Und daran merkst du, ja, du tust etwas, aber Gott ist derjenige, der das Ergebnis schenkt. Ja? Gott ist tatsächlich auch derjenige, der das Haus baut, der die Familie baut. Ja? Das ist also ein perfektes Beispiel schon mal dafür, dass Gott derjenige ist, auf den es ankommt. Und deswegen wird hier auch von der Leibesfrucht gesprochen. Okay? Es ist eine Frucht und Frucht hat man irgendwie nie in der Hand, was da wirklich rauskommt. Also Gott baut neue Dinge auf. Jetzt kommt nämlich der zweite Gedanke. Gott baut neue Dinge auf. Gott beschützt, was ihm wichtig ist. Gott lässt Dinge funktionieren. Er schenkt auch neue Lösungen. Das war so das Credo von den ersten beiden Versen. Und jetzt plötzlich die Kinder. Warum? Ganz einfach, weil Gott uns, glaube ich, sagen möchte, hör mal zu, ich baue auf und ich bewache und ich schenke Frucht für dich durch deine Kinder. Das ist einfach der Zusammenhang. Gott hat es so eingerichtet, dass eine Generation von der anderen abhängig ist. Ja? Die Jungen werden niemals groß ohne die Älteren. Die müssen beschützt, die müssen gepflegt werden. Man muss denen was beibringen. Alle Kinder kommen dumm zur Welt. Ja, ist einfach so. Und müssen einfach, sag mal so, auch manche vernünftigen Dinge lernen. Ja, sonst würden die nur Süßigkeiten essen und immer nur Ketchup und so. Naja, gut, machen manche Älteren auch. Aber was ist jetzt die Aussage hier? Wenn Gott etwas Neues tun möchte, dann beruft er eine neue Generation von Menschen. In Familien, in einem Volk und auch in seinem Haus der Kirche. Und hier ist irgendwo der Zusammenhang. Er sagt eigentlich zu den Älteren jetzt, hey, ihr müsst nicht nur Gott vertrauen, sondern ihr müsst auch der nächsten Generation vertrauen. Und das ist nie so einfach. Die ältere Generation hat immer ein bisschen das Gefühl, was machen die denn? Die machen ja alles anders und die machen vieles falsch. Und so geht das doch nicht. Und so weiter. Das ist immer so eine wirklich große Herausforderung, eine Glaubensherausforderung, dass du nicht nur Glauben hast für dich, sondern dass du Glauben hast für die nächste Generation. Wir haben uns neulich auch mal so, als die Leiter vom Jugendverband, und wir sind jetzt langsam auch schon nicht mehr die Jüngsten alle, da zusammengesetzt und dann kamen schon solche Sätze wie, ja, ich weiß auch nicht, die nächste Generation von Leitern, wir sind die nicht so tough wie wir. Weißt du? Und da bist du schon dabei, mit 35, dass du eigentlich Worte des Unglaubens sprichst und sagst, ja, mit uns hat Gott es hinbekommen. Bei uns, da war irgendwie, hat Gott was Besonderes reingelegt, aber die Nächsten, ich weiß auch nicht. Schwierig. Es sind Luschen, die können nichts durchziehen und so weiter, ne? Immer nur am Jammern. Das ist manchmal das Problem der älteren Generation. Und Glaube bedeutet, dass wir Gott vertrauen müssen, dass er auch mit der nächsten Generation noch sein Ding macht, seinen Weg geht und Dinge aufbaut, beschützt und auch fruchtbar macht. Das ist so, so wichtig. Und schau mal, wie hier über Kinder geredet wird. Ja? Keine Zukunft von wegen, ich habe Kinder. Was für ein Segen. Kinder werden hier ein Erbe vom Herrn genannt. Wie abgefahren, oder? Also wir gebrauchen das Wort manchmal ganz anders als die Bibel. Für uns irgendwie, wir geben ein Erbe weiter, ja, an unsere Kinder. Aber die Bibel sagt, nein, die Kinder sind dein Erbe. Wen interessiert dein Haus? Also bitte mal, ich habe ein Haus hinterlassen und ich habe irgendwie das und das hinterlassen und mein Grundstück und so. Wen juckt das denn, wenn da niemand drin wohnt? Verstehst du, was ich meine? Also dein Haus ist ja eine tolle Sache, wenn aber da niemand ist, der das Haus für dich übernimmt oder so. Ja? Was bringt es? Oder wenn wir als Volk alles toll organisieren, alles ordnen und Wohlstand haben, aber eine Generation hervorgebracht haben, die es eigentlich als eine Zumutung empfindet, Kinder zu bekommen und deswegen abtreibt ohne Ende oder sich gar nicht erst für Kinder entscheidet, von vornherein sagt, wir wollen gar keine Kinder haben, dann merken wir, was bringt uns unser Wohlstand? Wir haben es nicht verdient, soll ich euch was sagen, wir haben es verdient, dass Leute aus dem Ausland kommen mit Kindern, selbst wenn die keine Christen sind. Weil Gott, glaube ich, an der Stelle, der gibt Gericht über unser Land, weil er sagt, hey, wenn ihr nicht mehr Kinder haben wollt, wenn ihr gar nicht mehr ein Erbe haben wollt, ihr wollt ja im Grunde, ihr gebt euch selbst auf. Vergiss mal, irgendwie alles einzurichten und die Städte zu pflegen und die Vorgärten zu haken und die Bordsteine zu fegen. Wen juckt das, wenn da niemand drauf spielt, wenn niemand danach wieder Unordnung macht und wenn niemand rumschreit draußen auf den Wiesen und Spielplätzen und so weiter? Wir können unser Land dicht machen oder es verschenken. Denn wir haben es nicht verdient, wenn wir so umgehen damit. Gott sagt, Kinder sind euer Erbe. Guck mal, für diese Generation, die den Psalm da platziert hat, die kamen zurück aus Babylon und haben jetzt bis dahin, interessanterweise, haben die Juden immer wieder gesagt, ja, unser Land ist unser Erbe. Jetzt kommen sie zurück in das Land und sie merken, wir sind so wenige, das Land ist so groß, was bringt's? Ja, und dann werden solche Psalmen für die wichtig. Sie merken, dass nicht das Land ist das Erbe, sondern unsere Kinder, die daran wohnen. Und wenn wir keine haben, haben wir echt ein Problem, ja. Also Kinder sind ein Erbe von Gott. Was nützt uns die schönste Kirche, wenn wir nicht die nächste Generation haben, die mit Leidenschaft Jesus nachfolgt und Menschen einlädt, Jesus kennenzulernen? Okay? Was nützt uns ein Land, ich habe es schon gesagt, in dem alles ordentlich und geregelt ist, aber kein Leben mehr hervorgebracht wird? Und dann sind Kinder eine Belohnung. Kinder sind eine Belohnung. Das ist doch auch mal wichtig zu wissen. Weißt du, wir, als unsere Kinder noch kleiner waren und meine Schwester hatte auch Kinder im ähnlichen Alter und es waren echt manchmal stressige Zeiten. Und wir hatten einen Urlaub in Belgien, unsere Kinder waren alle klein und weißt du, das Haus dort, das war so ein altes Kutscherhaus und das hatte nicht so richtige Zimmer, wie man das so kennt. Nämlich, manchmal waren gar keine Wände da, da standen einfach nur Schränke in der Mitte und das waren die Wände. Und die Wände, die es gab, die waren irgendwie nur so dick und die waren wirklich, also du hast... Jeder, der sich gedreht hat auf dem Bett, du hast es gehört, du hast alles mitgekriegt und so, ja, wirklich alles. Und jedes Kind, das geschrien hat, also es war, wie wenn es deins war, jedes, ja, wir hatten ja alle kleine Kinder, also du hast eine lange Nacht gehabt, wo du viele verschiedene Stimmen gehört hast und so. Und dann haben wir so diesen Satz geprägt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, vielleicht meine Frau, immer wieder zu sagen, wenn die Kinder geschrien haben, wenn wir nicht mehr schlafen konnten, wenn die Kinder irgendwas wieder kaputt gemacht haben oder die Küche mit ihrem Essen angemalt haben, alles da voll war. Immer wieder dieser Satz, Kinder sind ein Segen, Kinder sind ein Segen. Ja, so ein bisschen Selbsthypnose, so war das irgendwie. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, Kinder sind eine Belohnung. Weißt du, Kinder machen eine Familie stark. Auch dann übrigens, wenn Eltern mal nicht mehr stark sind. Und auch in der Kirche, glaube ich, tatsächlich ist es die nächste Generation, die geprägt worden sind von der älteren Generation, die Wahrheit jetzt auch wieder hochhält in der neuen Generation. Und ja, hey, die nächste Generation macht immer Dinge anders als wir. Und vieles verstehen wir nicht. Und vieles sagen wir, oh, das würden wir auf keinen Fall so machen, wenn wir jetzt am Drücker wären. Aber soll ich dir was sagen? Das war schon immer so. Jede Generation muss neu den Weg finden mit Gott in ihrer Zeit und in ihrer Welt und mit ihren Freunden und mit ihrer eigenen Generation. Das muss uns einfach klar sein. Übrigens, wir merken das in Deutschland ja auch gerade, oder? Dass Kinder eine Belohnung sind. Unser Rentensystem funktioniert nicht mehr, weil viel mehr Ältere da sind als Kinder und das noch mehr so sein wird. Also Kinder sind tatsächlich eine Belohnung. Übrigens, im Hebräischen ist es dasselbe Wort, Belohnung und Bezahlung. Interessant, oder? Und ich glaube, wenn sich unsere Welt jetzt weiter so entwickelt, dann werden alle echt einen Vorteil haben, die in Zukunft noch Kinder haben. Weil die hoffentlich ihre Kinder so gut erzogen haben, dass sie sich noch ein bisschen um Mama und Papa kümmern werden. Ne? Okay. Und dann wird als letztes noch gesagt, Kinder sind wie Pfeile in der Hand eines Helden. Wie Hammer ist das denn? Und dann wird so dieses Bild entworfen, ja, wenn ein Mann irgendwie im Tor mit seinen Widersachern diskutiert, wenn so eine Rechtssache da besprochen wird, dann wird er oder auch seine ganze Familie, die werden nicht zugrunde gehen. Warum? Weil er hat Kinder, er hat Söhne, okay? Und die sind wie Pfeile, wie eine Waffe in seinen Händen. Damals wurde im Tor eben der Stadt, da wurde wirklich Gericht gesprochen. Das war der Gerichtshof sozusagen, den es in den Städten damals gab, ja? Und wenn es dann irgendeine Streitsache gab, kannst du dir schon vorstellen, dass es gut für dich war, weil Polizei gab es nicht, dass du eine große Familie hattest, oder? Darf ich mal kurz, ganz schnell alle zu mir nach vorne bitten, die unter 30 sind? Kommt alle noch vorne zu mir. Komm. Ich muss es irgendwie mal begrenzen, ja? Weißt du, stell dir nur das Bild vor, dass du erst steht ein Mann alleine und er diskutiert mit seinen Feinden und die drohen ihm vielleicht irgendwann, wenn du jetzt nicht nachgibst und so weiter. Und dann tauchen plötzlich so eine ganze Truppe von jungen Männern, jungen Frauen hinter ihm auf, ja. Vielleicht wieder mit ihren Kindern schon, wenn das ein bisschen noch ein älterer Typ war, ja. Schon mehrere Generationen. Kannst du dir vorstellen, dass das einen Unterschied macht, ne? Wenn du da diskutierst mit deinem Feind, oder? Der wird sich schon hüten, wenn er da so ein paar Schränke hinter dir stehen sieht, irgendwie dir dumm zu kommen. Das ist ganz praktisch gemeint. Und hey, was wären wir in unserer Kirche ohne diese Leute? Was wären wir in unseren Familien ohne diese Leute? Wir hätten keine Zukunft, oder? Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Vielen Dank. So, was bedeutet das für die Älteren? Ich will euch einfach nochmal wieder ermutigen, entscheidet euch, die nächste Generation zu adoptieren. Ja? Auch wenn es nicht deine Kinder sind, auch in der Gemeinde, aber auch in der Gesellschaft, entscheide dich dafür, einfach ein Vater zu sein, eine Mutter zu sein. Entscheide dich dafür, die nächste Generation nicht abzulehnen. Und ja, die machen definitiv nicht alles richtig. Und manchmal sind die wirklich ballerballer. Und manchmal fragt man sich schon, was geht denn denen vor? Aber das ist in Ordnung. Das haben sich eure Eltern auch gefragt. Seid nicht ihre Gegner, okay? Adoptiert sie. Und entscheide dich, die nächste Generation zu segnen. Ich habe so ein bisschen alte Leute in der Bibel so gesucht. Und was die alten Leute ständig gemacht haben, war, die nächste Generation zu segnen. Ja? Das ist mir echt aufgefallen. Jakob, seine Söhne und dann andere von den Patriarchen, aber auch später im Neuen Testament, wo Jesus in den Tempel gebracht wird, da warten schon zwei ältere Leute auf ihn und die segnen ihn direkt und sprechen Gutes über ihm aus. Ja? Das heißt segnen. Und ich finde es fantastisch. Wir Älteren, wir sollen die nächste Generation segnen, Gutes über ihn aussprechen, für sie beten. Wir sollen Dinge in ihnen sehen, die Gott in sie hineingelebt hat. Und drittens, entscheide dich, an die nächste Generation zu glauben. Entscheide dich dafür. Vertraue Gott auch für die nächste Generation. So wie du Gott vertrauen sollst, dass er auch den Erfolg schenkt da, wo du arbeitest, musst du Gott auch vertrauen, dass er auch Erfolg schenkt mit der nächsten Generation. Das ist ganz wichtig, sonst, glaube ich, wird man am Ende ganz unglücklich sterben. Und dann immer wieder wichtig, auch für die Älteren, entscheide immer wieder zwischen Prinzipien und Methoden. Ja, ihr dürft die junge Generation kritisieren, absolut, das muss gemacht werden. Aber kritisiert sie da, wo sie biblische Prinzipien verletzen und nicht da, wo sie Methoden verwenden, die dir einfach nicht gefallen. Das finde ich einen relativ wichtigen Unterschied, okay? Kritisiert sie da, wo es um Wahrheit geht, wo Dinge verwässert werden und so weiter. Aber nicht da, wo es um Methoden geht, von denen sie überzeugt sind, dass sie damit ihre Generation erreichen können. Und für die Jüngeren, für euch gibt es auch einen Anteil. Bis vor paar Jahrhunderten oder vielleicht 100, 150 Jahren war auch die ältere Generation noch wirklich ein absolut hoher Wert in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Und in vielen anderen Kulturen ist es immer noch so. Manchmal mit unseren jesidischen Freunden, wenn wir da unterwegs sind und wir einfach merken, wie die sich um ihre Alten kümmern, wie die die lieben, wie die einfach auch irgendwie gar nichts mehr bringen müssen und die sind einfach immer noch total wertgeschätzt und respektiert und so weiter, dann sage ich mir, da ist uns wirklich was verloren gegangen als Kultur. Mir persönlich auch und dir vielleicht auch. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass wir wieder neu die ältere Generation schätzen, respektieren lernen und dass uns wieder neu klar sind, dass wir wirklich auf ihren Schultern stehen und dass wir auch ihr Gebet brauchen und dass wir auch ihren Rat brauchen und dass wir auch ihre Liebe brauchen und dass wir auch manchmal ihre Korrektur brauchen. Und dass wir das nicht nur geschehen lassen, so wie unter Zwang, naja, wenn es eben so sein muss, sondern dass wir das auch suchen und dass wir uns auch Wertschätzung vornehmen und dass wir da immer wieder auch auf irgendeine Art und Weise so handeln. Grau, aber gesegnet, das darfst du sein, weil Gott derjenige ist, der am Ende alles gelingen lässt. Du tust etwas, aber Gott ist der Dinge gelingen lässt, der Dinge funktionieren lässt. Er ist der Dinge erschafft. Er ist der Dinge fruchtbar sein lässt. und du bist grau, aber gesegnet, wenn deine Generation nach dir kommt. Und du darfst wissen, dass Gott auch mit dieser Generation alles im Griff haben wird. Und dass du gerade in dieser neuen Generation eigentlich eine riesen Power und eine riesen Stärke hast. Und du darfst es genießen. Wenn du älter bist, dann darfst du irgendwann wirklich an den Punkt kommen, dass du auch deine Kids und deine Enkel und all das wirklich auch genießen darfst. Und du darfst auch loslassen und sagen, es ist jetzt euer Job, ich bete für euch und ich bin für euch da, wenn ihr weinen wollt, wenn ihr, keine Ahnung, was braucht, ich bin für euch da, aber ich glaube auch an euch. Und jetzt geht. Ehrt Gott durch euer Leben, baut diese Gesellschaft auf, investiert euch in die Kirche. Sie ist euch jetzt anvertraut. Und weißt du, es ist auch was ganz Wichtiges, Befreiendes, was die nächste Generation hören muss, dass sie auch das Mandat bekommen von der älteren Generation. Hey, wir glauben an euch. Hier sind die Schlüssel. Mach. Einer meiner besten Freunde auch, der Benny Sawatzki, wo der Lukas Praktikum gemacht hat, sein erstes, da war es wirklich so, dass der Mann, der für die Gemeinde noch quasi mit zuständig war, ich meine, der war wirklich so, dass er ihm den Schlüssel gegeben hat und gesagt hat, jetzt bist du dran, ich bin raus, mach, was du willst. Also manchmal eine Freiheit, die finde ich krass, aber Vertrauen in die nächste Generation. Der Sammy Schneider, ein weiterer guter Freund von mir, der will eine Gemeinde gründen in Ingolstadt und der hat dann die Allianz da besucht, also so ein Verbund, wo verschiedene Gemeinden zusammenarbeiten, verschiedene Kirchen. Und ein Pastor hat das dort gehört, was er da machen möchte, eine junge Gemeinde bauen und so weiter. Und da hat er ihn angerufen später und sagt, hey, ich habe eine Gemeinde und wir haben ein Haus, wir können dafür die Miete bezahlen von diesem Haus und ich habe auf dem Herzen, dass ich dir dieses Haus und meine Gemeinde gebe, als Staat für die Gemeinde, die ihr bauen wollt. Und weiter wird unser Geld da hineinfließen und du wirst der Pastor sein, nicht ich und so weiter. Ich werde aber nicht gehen, ich werde da sein. Und ich dachte so, wow. Was für eine Story, was für eine Geschichte. Ja, wir wollen Gott vertrauen und wir wollen der nächsten Generation vertrauen. Und wir wollen uns auch immer wieder sagen, wir sind Geliebte Gottes. Und deswegen dürfen wir wissen, Gott gibt es uns tatsächlich auch, nicht ausschließlich, aber auch im Schlaf. Da, wo wir keine Finger mehr im Spiel haben, wo wir gar nichts mehr ausrichten können. Da ist Gott immer noch da und er segnet uns und er fädelt Dinge ein für uns. Wie cool ist das denn? Und da dürfen wir Gott unser Vertrauen aussprechen. Und wenn du sagst, ich bin heute Morgen hier und ich weiß gar nicht, ob ich ein Geliebter Gottes bin, das heißt, dass du dich für Jesus öffnest, ihn zum Herrn deines Lebens machst und dann bist du ein Geliebter Gottes. Wo Jesus der Herr ist im Leben von einem Menschen, da will Gott auch segnen. Davon bin ich überzeugt. Jesus, ich danke dir, dass unser Leben von dir abhängt und dass du unserem Leben gut tust, weit über das hinaus, was wir selbst tun können. Und ich danke dir, Herr, dass du mich selber mit Kids gesegnet hast und auch mit einer Generation von jungen Leuten, die nach mir kommt. Herr, wir haben so viele tolle junge Leiter, so viele Leute mit geistlichem Feuer, mit Leidenschaft, die sich von dir gebrauchen lassen, die dein Wort lieb haben, die deine Kirche lieb haben. Und wir danken dir von Herzen dafür, Herr, dass du uns damit gesegnet hast, Herr. Herr, und wir danken dir auch von ganzem Herzen für die Älteren, die noch in unserer Gemeinde da sind, Herr Jesus, für alle, die schon mehr Erfahrung haben, die schon länger im Glauben mit dir unterwegs sind. Wir danken dir für das Geschenk, dass wir sie haben dürfen. Wir wollen sie ehren, Herr Jesus, und wir danken dir, dass sie eine wirkliche Stütze, eine wirkliche Säule in deiner Kirche, aber auch in der Gesellschaft sind, Herr. Und wir danken dir, dass du uns dazu berufst, gemeinsam unterwegs zu sein, jung und alt, Herr, und dass da wirklich auch dein Segen drauf liegt. Amen.